Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wir starten mit drei Reiseankündigungen. Einmal Auswärtiges Amt, dann Verkehr, dann Digitales. Herr Hille, wollen Sie beginnen?
Sehr gerne. Ich habe Ihnen eine Reise im Inland anzukündigen. Außenminister Wadefuhl ist morgen Gastgeber des Treffens der deutschsprachigen Außenministerinnen und Außenminister im sogenannten Dachli-Lu-Format in Lübeck. Das steht für Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. In Lübeck wird der Außenminister mit seinen Amtskolleginnen und Amtskollegen aus Österreich, der Schweiz und Liechtenstein zu Gesprächen zusammenkommen. Im Mittelpunkt des Austausches steht die Förderung der deutschen Sprache im Ausland, die weitere Unterstützung der Ukraine, einschließlich der Sanktionsdurchsetzung gegenüber Russland, die Zukunft des Multilateralismus sowie die Stärkung Europas in Wettbewerbs-, Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit hybriden Bedrohungen wie Cyberangriffen, Desinformation oder Sabotage kritischer Infrastruktur. Und im Anschluss an die Gespräche ist ein gemeinsamer Besuch des Europäischen Hanse-Museums in Lübeck geplant, wo auch eine gemeinsame Pressekonferenz dann stattfinden wird. Das Treffen knüpft an die letzte Zusammenkunft an, die war am 14. Oktober 2024 in Luxemburg und unterstreicht die enge Verbundenheit der deutschsprachigen Staaten. Danke.
Dann machen wir erstmal gleich weiter, Herr Link.
Dankeschön, guten Morgen in die Runde. Das erste Treffen der Verkehrsminister Deutschlands, Polens und Frankreichs im Format des Weimarer Dreiecks findet auf Einladung des polnischen Infrastrukturministers Dariusz Klimczak in Warschau statt. Das beginnt heute und neben den drei Verkehrsministern werden auch hochrangige Vertreter der jeweiligen Staatsbahnen dabei sein. Am 17. Februar beginnt um 9.30 Uhr die erste Arbeitssitzung in Heleno. Das ist dann der repräsentativen Residenz des polnischen Verteidigungsministeriums. Hierbei stehen Fragen nach der Widerstandsfähigkeit des Verkehrssystems und seiner Rolle bei der Stärkung der Sicherheit der Europäischen Union, einschließlich Infrastruktur mit doppeltem Verwendungszweck und militärischer Mobilität im Kontext aktueller Bedrohung im Mittelpunkt. Zudem ist die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung der drei Minister vorgesehen. Und auch am Rande des trilateralen Treffens eine Unterzeichnung eines bilateralen deutsch-polnischen Memorandum of Understanding zu Eisenbahnthemen, dessen Abschluss bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen im Dezember 2025 zwischen beiden Seiten vereinbart worden ist. Dankeschön.
Danke. Und Digitalis?
Und ich komplettiere gerne. Guten Morgen. Bundesdigitalminister Wildberger bricht morgen zu einer viertägigen Reise nach Indien auf. Anlass ist der AI Impact Summit auf Einladung des indischen Premierministers Modi. Der Gipfel bringt mehr als 100 Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen und Minister sowie Vertreter internationaler Organisationen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur künftigen Gestaltung künstlicher Intelligenz zusammen. Und Minister Wildberger nimmt am Leader-Track teil, erhält eine Rede im Plenum und wirkt bei Formaten der Freedom Online Coalition sowie beim Ministerrat der Global Partnership on AI mit. Deutschland wird sich beim AI Impact Summit in Delhi als starke Stimme für einen verantwortungsvollen und innovationsfreundlichen KI-Einsatz präsentieren. Ziel der Reise ist auch die Vertiefung der deutsch-indischen Zusammenarbeit im Digitalbereich, insbesondere bei künstlicher Intelligenz. Der Minister wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet und führt vor Ort zahlreiche bilaterale Gespräche mit seinen indischen und auch mit internationalen Counterparts.
Herzlichen Dank. Gibt es Fragen zu einer der Ankündigungen? Das ist nicht der Fall. Doch.
Ja, zur Digitalreise. Welche Rolle wird das Thema Palantir und Einsatz durch Bundesinstitutionen spielen?
Es geht um große Generalthema KI, inwiefern dann einzelne konkrete Anwendungen eine Rolle spielen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ist jetzt eine sehr detaillierte Frage nach den Inhalten, die ich jetzt ohnehin nicht vorgreifen kann.
Naja, ich meine, das ist ein Palantir ist sozusagen ein überwölbendes Großthema beim Einsatz auch künstlicher Intelligenz. Wenn Sie sagen, Sie können dazu nichts sagen, heißt das, dass Sie darauf, auf dieses große Thema, nicht gezielt vorbereitet sind?
Natürlich sind wir grundsätzlich zum Thema Palantir sprechfähig. Also wenn es darum geht, mit Daten und einer intelligenten Auswertung von Daten bestimmte Analysen herzustellen und bestimmte Vorhersagen zu treffen, dann ist das im Grundsatz eine sinnvolle Anwendung. Und zum Unternehmen konkret, also zu Palantir, möchte ich mich jetzt aber nicht weiter einlassen.
Dann steigen wir in die Fragen ein. Frau Hamburger hat die erste.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage ans Innenministerium zum Thema Grenzkontrollen. Die sollen ja jetzt verlängert werden, wieder um ein halbes Jahr, Herr Kaminski. Wie genau begründet denn das BMI diese Verlängerung der Grenzkontrollen? Denn der Schengener Grenzkodex sieht ja da ganz klare Regelungen vor. Und von Ihrer Seite heißt es ja häufig, die Migrationswende, wie Sie sie nennen, würde jetzt wirken und es kämen deutlich weniger Asylbewerber nach Deutschland. Damit ist ja vielleicht die Begründung der Bedrohung der inneren Sicherheit nicht mehr so gegeben.
Also das Ziel der Migrationspolitik ist, dass begrenzt, geordnet und zurückgeführt wird. Dazu gehören diese Grenzkontrollen natürlich. Die sind temporär und in dem Moment, wo es eine funktionierende europäische Migrationspolitik gibt, die ist ja gerade in der Mache. In dem Moment wird es dann auch nicht mehr unbedingt diese Binnengrenzkontrollen geben.
Aber Nachfrage, sieht denn das Innenministerium nach wie vor noch eine Lage der Bedrohung der inneren Sicherheit und der Ordnung in Deutschland, die ja eine Begründung sein müsste für Grenzkontrollen, auch temporäre?
Also die Frage der inneren Sicherheit, weiß ich jetzt nicht ganz konkret, worauf Sie sich beziehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Migrationswende eingeleitet wurde. Wir sind hier aber noch nicht am Ende angekommen. Es gibt immer noch eine Überforderung in den Kommunen. Und hier muss noch weitergemacht werden, damit wir zu einer Situation kommen, die für unser Land, für unsere Gesellschaft tragbar ist.
Herr Rinke dazu.
Genau. Direkt anschließend, Herr Kaminski, vielleicht können Sie noch mal erklären, wo die Schwelle liegt, ab der das Innenministerium diese Grenzkontrollen oder die Verlängerung der Grenzkontrollen nicht mehr beantragen wird. Weil es gibt ja zwei Begründungen. Das eine ist Rückgang der Zahlen an der deutschen Grenze. Sie haben jetzt eben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ein funktionierendes Außengrenzenregime bestehen muss. Aber dann fragt man sich, ob das wirklich temporäre Maßnahmen sind, weil das kann ja wahrscheinlich noch Jahre dauern. Eigentlich sind diese Grenzkontrollen ja immer nur für ein halbes Jahr zulässig im Schengen-Raum.
Die Verlängerung der Grenzkontrollen ist auch in diesem Fall um 6 Monate richtig. Das heißt, ab Mitte März sind es dann noch mal 6 Monate. Und wie ich gerade eben schon der Kollegin gesagt hatte, ist ein gemeinsames europäisches Migrationssystem, was auch die Kontrolle der Grenzen umfasst, aktuell in Arbeit.
Aber das heißt, wenn ich nachfragen darf, das heißt, es ist völlig egal, wie viele Flüchtlinge oder Asylbewerber eigentlich nach Deutschland kommen. Das Kriterium ist für die Bundesregierung jetzt ein anderes.
Also die Zahlen derjenigen, die nach Deutschland kommen, auch diejenigen, die aufgrund der Grenzkontrollen illegale Grenzübertritte dort verhindert werden können, etc., die ist ja schon signifikant zurückgegangen. Das heißt, man sieht, dass diese Maßnahmen wirken. Ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Zahl dazu nennen, wie weit es runtergehen muss. Es muss schlicht und einfach Ordnung herrschen in der Migrationspolitik. Und hier möchte ich auch nochmal betonen, das ist nicht einfach nur so, wenn man sagt, wir wollen hier Ordnung haben, sondern wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Systeme, die wir in Deutschland haben, einfach überfordert sind. Und diese Überforderung müssen wir überwinden.
Also nächsten.
Frage ich nochmal nach anderen Zahlen. Wie viel Zurückweisung von Asylsuchenden gab es denn? Haben Sie da Zahlen fürs laufende Jahr oder fürs vergangene Jahr oder sogar beides?
Kurzen Moment. Also ich kann Ihnen die Zahlen geben, beispielsweise zu den unerlaubten Einreisen, die registriert wurden und mit denen dann auch umgegangen wurde. Wir haben im Januar diesen Jahres 3.988 solche Einreisen gehabt. Das ist weniger als im Vorjahresmonat, wo es 5.394 waren als Beispiel.
Dann Herr Steiner.
Ja, Herr Kaminski, ich wollte es ganz gerne noch mal verstehen. Die Begründung für Grenzkontrollen ist ja eine, die juristisch relativ eng gefasst ist, die möglich ist. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, dass solange kein wirksames Außengrenzregime in der EU existiert, respektive im Schengen-Raum existiert, dass solange die Bundesregierung und das Innenministerium, für das Sie sprechen, an Grenzkontrollen festhalten wird?
Die Verlängerung der Grenzkontrollen, die jetzt getätigt wurde, die sind 6 Monate. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und das Ziel ist natürlich, dass Binnengrenzkontrollen nicht notwendig sind. Und dafür ist eine europäische gemeinsame Grenzpolitik notwendig.
Nachfrage dazu, wenn ich darf. Die Kollegen hatten ja bereits gefragt, wo liegt die Schwelle? Sie haben uns in der Vergangenheit, Herr Dobrindt auch, hier bereits gesagt, dass Sie recht zufrieden mit der Entwicklung wären, was die deutschen Binnengrenzkontrollen angeht. Irgendwo muss doch der Punkt sein. Also wo liegt der? Können Sie das gegebenenfalls nachreichen, wo Sie diesen denn dann finden?
Ich kann schauen, ob wir das nachreichen können. Wie gesagt, eine Zahl kann ich Ihnen von hier aus nicht sagen. Sie haben es richtig wiederholt. Die Entwicklung ist eine gute. Wir sind aber noch nicht am Ziel angekommen. Dementsprechend ist die Verlängerung der Binnengrenzkontrollen notwendig.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Jessen?
Ja, ich würde doch darum bitten, dass die Frage, die die Kollegin gestellt hat, beantwortet wird. Wie viele Zurückweisungen gab es denn? Denn der Erfolg von Kontrollen bemisst sich ja auch daran, Sie haben gesagt, die Zahl der illegalen Einreisen sei niedriger als früher gewesen. Das muss doch auch damit zu tun haben, unter anderem, dass Zurückweisungen erfolgt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine solche Statistik nicht haben. Können Sie uns die bitte nachliefern, wenn Sie sie nicht zur Hand haben?
Ich hatte der Kollegin ja gerade tatsächlich Zahlen genannt.
Nein. Sie haben nicht die Zahl der Zurückweisungen genannt, sondern Sie haben genannt die Zahl der illegal Einreisen, Eingereisten. Die sei niedriger als vorher. Konkret war die Frage gewesen, wie hoch war die Zahl der Zurückweisungen?
Ich habe die Frage tatsächlich im Kopf. Das war gerade ein Einstieg in einen Satz. Sie können gerne mich den Satz beenden lassen. Erstmal, ich kann gerne noch mal ganz konkrete Zahlen nachliefern. Im Zeitraum zwischen dem 16. September 2024 und dem 31. Januar 2026 wurden 48.968 Personen unmittelbar an der Grenze oder im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt zurückgewiesen oder zurückgeschoben.
Vielen Dank.
Gerne.
Dann habe ich Herrn Reicher auf meiner Liste.
Ja, eine kurze Frage. Ich glaube, das ist vielleicht eher das Außenamt. Spanien wird ja 500.000 oder hat es angekündigt, 500.000 Migranten ohne Papiere jetzt legalisieren. Das heißt, sie können sich dann ja auch frei im Schengen-Raum bewegen. Ist das abgesprochen auch mit der Bundesregierung?
Ich glaube, das ist tatsächlich nicht unsere Zuständigkeit.
Können Sie die Frage nochmal wiederholen, bitte?
Spanien hat ja angekündigt, 500.000 Migranten, die bisher noch keine Papiere haben, zu legalisieren. Also, dass sie auch einen spanischen Pass haben und sich damit auch im Schengen-Raum frei bewegen können. Mich würde interessieren, ob das abgesprochen ist mit den, beispielsweise mit der Bundesregierung.
Kann ich Ihnen jetzt nichts zu sagen, tatsächlich müsste ich nachliefern.
Dann Frau Hamburger noch.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Grenzkontrollen zurückkommen. Herr Kaminski, weil Sie fragten, worauf ich mich beziehe mit der inneren Sicherheit, das ist der Schengener Grenzkodex. Kodex Artikel 25, in der ja die Vorgaben drin sind für temporäre Grenzkontrollen, unter anderem ernsthafte Bedrohung der inneren Sicherheit und der öffentlichen Ordnung. Deswegen würde mich doch nochmal ganz konkret interessieren, was ist die Begründung der Bundesregierung für die Notifizierung bei der Europäischen Kommission für diese Grenzkontrollen?
Die Migrationspolitik in Deutschland wird neu geordnet. Ich glaube, das ist klar geworden seit vergangenem Mai. Und die Grenzkontrollen sind einfach ein integraler Bestandteil davon. Diese Politik hat mehrere Bestandteile und die Grenzkontrollen sind einer dieser Bestandteile, die jetzt noch nach einem Erfolg, der bisher schon auf jeden Fall da ist, nochmal verlängert werden müssen.
Das geben Sie so auch bei der EU-Kommission an?
Dazu kann ich Ihnen jetzt konkret nichts sagen, aber das ist die Begründung, die ich Ihnen geben kann.
Dann Herr Steiner nochmal.
Ja, Herr Kaminski, Sie sitzen ja noch nicht so lange hier auf der Bank. Daher will ich Ihnen da vielleicht nochmal die Brücke bauen. Es gibt eine juristische Begründung, es gibt eine politische Begründung. Wir würden gerne wissen von Ihnen, was ist die juristische Begründung für die Verlängerung der Grenzkontrollen?
Und dazu kann ich Ihnen sagen, dass zu den Grenzkontrollen ich eigentlich alles, was ich dazu sagen kann, an diesem Punkt jetzt hier gerade schon gesagt habe.
Dann steht das für sich.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann Frau Färber, neues Thema.
Ich möchte nochmal das BMI zu den Integrationskursen befragen, auch wenn es schon mehrfach hier Thema war. Und zwar geht es darum, was denn die Kürzungen konkret für die Ukrainer bedeuten, beziehungsweise für Menschen in Asylverfahren, bei denen der Ausgang noch offen ist. Und die zweite Frage ist die nach konkreten Zahlen. Wie viele Menschen betreffen die Einsparungen und wie hoch sind diese Einsparungen?
Also grundsätzlich ist es so, weil Sie nach Ukrainerinnen und Ukrainern gefragt haben, die sollen natürlich möglichst schnell in den Arbeitsmarkt kommen und dort rein integriert werden. Wenn die Sprachkenntnisse, wenn deren Sprachkenntnisse zur Integration in den Arbeitsmarkt nicht ausreichend sind, dann können sie zu einem Integrationskurs verpflichtet werden, der für sie dann auch kostenlos ist, sofern sie diese Kosten nicht selbst tragen können. Und die zweite Frage bezog sich auf Zahlen einmal zu den Kosten, richtig? Und noch was?
Die Kosten der Einsparungen und wie viele Menschen davon betroffen sind.
Zweitens kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. In Bezug auf die Kosten ist es so, dass selbstverständlich auch weiterhin erhebliche Mittel in Integrationskurse fließen. Wir haben für das aktuell laufende Haushaltsjahr eine runde Milliarde Euro dafür eingestellt. Aber auch 2027 sind natürlich erhebliche Mittel vorgesehen. Da geht es aktuell sind rund 650 Millionen Euro dafür vorgesehen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Klaßmann, neues Thema.
Ja, das betrifft das Verkehrsministerium. Wir kommen noch mal zum Thema Sicherheit in Zügen, aber ich lasse Sie erst mal hinsetzen. So. Ja. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Herr Schweizer hat vorgeschlagen, ein einheitliches Deutschland-Ticket mit Passfoto einzuführen. Und er begründet das damit, dass er sagt, die Kollegen des getöteten Zugbegleiters hätten ihm im persönlichen Gespräch gesagt, es würde ihre Arbeit erleichtern, wenn sie nicht mehr separat zum Ticket auch die Ausweise kontrollieren müssten, also wenn das sozusagen ein Schritt wäre mit Lichtbildausweis. Was halten Sie davon und inwiefern wäre das praktikabel?
Danke für die Frage. Das sind genau auch die Berichte, die auch der Bundesverkehrsminister entgegengenommen hat. Wir sowohl beim Sicherheitsgipfel, bei dem ich auch war, als auch bei seinen Gesprächen vor Ort mit Beschäftigten in Mannheim, als er direkt an dem Donnerstag, das haben wir allerdings keine Presse mitgenommen, aber wir wollten es als Erfahrungsbericht auch haben, dass das genau die Situation ist, wo die Beschäftigten Probleme haben bei der Ausweis, wenn sie die Fahrkarte kontrollieren und dann zusätzlich den Ausweis kontrollieren müssen. Und das war dann auch Gegenstand und Kernpunkt des Sicherheitsgipfels. Konkret hat man da beschlossen in diesem Aktionsplan, also ist ja ein Aktionsplan verabschiedet worden, Verzicht auf eine Ausweiskontrolle beim Deutschlandticket, um kritische Situationen zu verringern. Die Bundesländer wollen das Ticket dafür noch fälschungssicherer machen. Auch das ist Thema auf der Verkehrsministerkonferenz Ende März. Und die Ausgestaltung dieses Deutschland-Tickets und damit auch die mögliche Vereinheitlichung, wozu jetzt auch der Vorschlag von Herrn Schweizer gehört, das fällt genau in diese Kategorie, die Länder jetzt beschließen müssen.
Sie können da vielleicht doch eine Meinung zu haben, ob Sie das einen guten Vorschlag finden.
Wir finden alle Vorschläge gut zunächst mal, die das vorwärts bringen. Und genau diese Situation zu vermeiden, die zu der Eskalation führen bei der Fahrkartenkontrolle, bedauerlicherweise. Aber das sind jetzt Dinge, die Bundesländer in ihrer Kompetenz regeln müssen und die Aufgabenträger. Und genau.
Frau Sönnigsen dazu.
Der Minister hat ja in einem Interview auch davon gesprochen, dass er will, dass diese Kontrollen intelligenter durchgeführt werden. Da wird er ja wahrscheinlich auch eine eigene Idee haben, wie denn so eine intelligente Kontrolle aussieht, nämlich welche.
Also zwei Ideen hat er schon auch genannt. Das eine sind praktisch größere Gruppen von Kontrolleuren. Er hat gesagt, bei U- und S-Bahn-Kontrollen, das kennen Sie ja zum Beispiel auch hier, oder ich kenne das auch aus Berlin, das sind ja dann immer 3, 4, also ich habe es nicht immer gezählt, aber das sind ja mehrere, die im Trupp sozusagen auftreten und dadurch sich auch gegenseitig schützen können. Oder er hat als Möglichkeit genannt, auch an Bahnsteigen zu kontrollieren. Er hat das selber noch sogar aus seiner Schulzeit auch gekannt, dass man ausstieg aus dem Zug und dann, wenn man den Bahnhof verließ oder verlassen hat, dann wurden die Fahrscheine kontrolliert. Also da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, das in diesen anderen Formen zu machen, um genau das zu vermeiden, was nun auch in dem Fall passieren kann.
Das wäre dann aber eher so eine stichprobenartige Kontrolle am Bahnsteig selber und nicht, wie wir das vielleicht aus anderen Ländern kennen, dass der Zugang nur gewährt wird, wenn man ein gültiges Ticket hat.
Genau, wir haben halt in Deutschland ein etwas anderes System und dann müssen Sie ja praktisch, so wie es mal in Spanien ist oder so, dann kommen Sie ja nur auf den Bahnsteig drauf und in den Bahnhof rein. Und in Schottland, also in mehreren europäischen Ländern ist das. Aber das würde ein völlig anderes System bedeuten mit entsprechenden Absperrungen von Bahnhöfen etc. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Insofern gibt es diese Möglichkeiten, die auch der Minister unter anderem im Interview am Sonntag mit dem Handelsblatt skizziert hat schon.
Und es wäre unrealistisch aus Ihrer Sicht, das System so zu ändern, wie es beispielsweise in Spanien ist?
Also das will ich jetzt nicht weiter, kann ich im Moment nicht bewerten, was das an Investitionen, an Möglichkeiten erfordern würde. Also da müsste man jetzt in der Tat mal Fachleute fragen, ob das eine Option wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass das extrem kostenintensiv ist. Aber da kann ich mich jetzt heute an der Stelle nicht zu äußern.
Herr Jessen?
Ja, und da Sie selbst die Gruppenkontrollen zum Beispiel hier bei U- und S-Bahn Berlin angeführt haben. Das ist ja aber doch insofern eine andere Situation, als, wie schon gesagt, es sich da um Stichprobenkontrollen handelt. Wenn man für die Bahn Doppelbesetzung, das war ja ein Vorschlag gewesen, an Zugbegleitpersonal hätte, dann würde das ein ganz anderer Faktor sein. Bedeutet es, dass Sie jetzt doch dem Vorschlag einer Doppelbesetzung regulär für jeden Zug näher treten oder nicht?
Dazu hat der Gipfel ja eigentlich alles gesagt, was das angeht und was die Prüfungsmöglichkeiten angeht. Und auch die Bahnchefin selber hat ja gesagt, dass es ins Ermessen zunächst mal gestellt ist, der Kontrolleure, ob sie jetzt diese Auslasskontrolle machen oder nicht, um deeskalierend darauf hinzuwirken. Teilweise, so habe ich auch zum Beispiel auch die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin verstanden, wird man im Zweifelsfalle von Ticketkontrollen auch schlicht absehen im Interesse der Sicherheit derjenigen, die in den Zügen unterwegs sind, der Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter.
Da Sie sagten, dass Sie selber ja auch mindestens bei einem der Gipfel die ganze Zeit dabei gewesen waren, welches war denn eigentlich aus Sicht Ihres Hauses der Vorschlag oder die, sagen wir, drei Vorschläge, die Sie am überzeugendsten fanden zur Verbesserung der Sicherheit?
Also da steht mir nicht zu bewerten, welche ich am überzeugendsten fand. Ich fand, das war ein rundum gelungener gemeinsamer Aufschlag, was damit anfing, dass jetzt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwillig, wenn sie das möchten, Bodycams zur Verfügung gestellt werden, dass die DB nun noch zusätzliche Kräfte für die Sicherheit einstellt. Alle diese Überlegungen, also ich finde, dass, wenn Sie das sich durchlesen, alle die Punkte, die aufgelistet worden sind, bis hin auch zu den Möglichkeiten, auch den Strafflächenschutz zu verstärken, nochmal, auch wenn das diese Tat nicht verhindert hätte. Also da möchte ich jetzt keine Hierarchie oder keine Wertung dieser Vorschläge, die alle für sich stehen und die ich finde alle sehr begründet sind, sehr gut sind, den einzelnen Aufgabenträgern und den einzelnen Beteiligten mit auf den Weg gegeben worden sind, da möchte ich keine Hierarchisierung einführen oder sagen, das sind jetzt die drei besten Vorschläge von diesen. Ich finde, die stehen alle für sich, die sind alle sehr sinnvoll, sehr gut begründet und da gab es auch einen breiten Konsens und eine breite Zustimmung in der Runde, die da am Freitag auf Einladung der Bahnchefin getagt hat.
Dazu, Herr Rink.
Ja, ganz kurze Nachfrage, Herr Link. Herr Schweizer hat ja gestern noch mal gesagt, dass gerade bei der Doppelbesetzung von Kontrollen logischerweise höhere Kosten anfallen und dass dann die Erwartung ist, dass der Bund sich daran beteiligt. Also ist der Bund bereit, mehr Geld auf den Tisch zu legen, oder sieht er das als Aufgabe von Bahn und Ländern?
Also zunächst mal ist ja im Mittelpunkt, dass sich da was tun wird und auch tun muss, und das ist auf den Weg gebracht. Wie jetzt die einzelnen Finanzierungswege sein werden, das haben die Länder ja auch angekündigt, auch Herr Bernreiter hat es angekündigt am Freitag, dass die Länder über die Regionalisierungsmittel aus ihrer Sicht jedenfalls keine Möglichkeiten sehen. Und das wird man dann zu bewerten haben, wie das dann im Einzelnen ausschaut. Wir haben ja eine Verkehrsministerkonferenz jetzt am 26., 27. oder 25., also 26. März in Lindau. Da steht das Thema auf der Tagesordnung. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident, der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat, hat angekündigt, ich glaube, 5. März ist die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Da wird ja wahrscheinlich dann auch der Bundeskanzler dazukommen, eventuell auch der Bundesverkehrsminister. Also da gibt es jetzt ja genügend Foren und Gremien, wo auch diese Dinge dann beraten werden, wie man was finanziert, wie man was umsetzen kann, wie die möglichen Ausschreibungsbedingungen sein werden der Aufgabenträger, um in dieser Situation weiterzukommen.
Dann Frau Klaßmann, dann nachher Geber.
Ja. Genau. Das betrifft Sie, aber auch das BMI, denke ich, diese Frage. Ich weiß, das BMI hat ja, glaube ich, nur auf Abteilungsleiterebene an dem Sicherheitsgipfel der Bahn teilgenommen. Bedeutet das, dass aus Sicht des BMI da für den Umfang und die Art der Aufgaben der Bundespolizei sich keine Änderungen ergeben sollen? Oder hat man da irgendwas miteinander vereinbart? Auch in dem Kontext die Zugangssperren, wie sieht das die Bundespolizei? Das würde ja deren Arbeit auch verändern. Wobei mir nicht ganz klar ist, woher diese Sperre im Kopf da rührt. Ich meine, Großbritannien macht es, Spanien macht es. Ich weiß gar nicht, warum das in Deutschland irgendwie so ein Riesenproblem sein soll, sowohl im ÖPNV als auch im Fernverkehr. Aber vielleicht erklären Sie uns das.
Ich denke, zu den Zugangssperren war die Frage jetzt gerichtet?
Also die Frage mit...
Also BMI ist, also gut, also Bundespolizei ist ja... Wäre jetzt
kann ich Ihnen gerne was zu sagen. Also die Bundespolizei ist an den Bahnhöfen verstärkt aktiv. Die Personaldecke der Bundespolizei wird auch kontinuierlich ausgebaut, sodass hier auch mehr Sicherheit geschaffen werden kann. Sie wissen bestimmt, dass wir in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Schwerpunkteinsätze an den Bahnhöfen hatten, um dort die Sicherheit zu erhöhen und auch zu zeigen, dass die Bundespolizei dort aktiv ist und sich um die Sicherheit kümmert. Das tut sie natürlich ganz grundsätzlich und jeden Tag. Aber auch diese Schwerpunkteinsätze haben stattgefunden, um die Sicherheit nochmal punktuell an Orten zu erhöhen. Außerdem wurde die Videoüberwachung ausgebaut in den vergangenen Jahren. Wir haben mittlerweile 143 Bahnhöfe in Deutschland, die mit 11.000 Kameras ausgestattet sind. Das ist im Vergleich zum Jahr 2012 mehr als das Doppelte oder beziehungsweise doppelt so viel. Und die Bundespolizei ist außerdem, kann bereits flächendeckend mit Bodycams ausgestattet sein und diese nutzen. Und nun kann auch der Taser flächendeckend genutzt werden. Und gerade wenn es um die Frage von Gewaltdelikten geht und der Eindämmung von Gewalt, sind das zwei sehr sinnvolle und hilfreiche Maßnahmen.
Ich kann gerne ergänzen, wir haben ja gerade erst das Sofortprogramm für saubere und sichere Bahnhöfe vorgestellt, also beziehungsweise Frau Paller und der Bundesverkehrsminister hier am Berliner Hauptbahnhof. Und da ist ja dann auch vorgesehen, entsprechend auch verstärkte oder stärkere Videoüberwachung. Da sind ja auch diese Themen adressiert worden, was jetzt die Bahnhöfe und die Sicherheit auf den Bahnhöfen angeht. Und insofern gibt es da, haben wir dieses Thema natürlich auf dem Schirm, beziehungsweise haben wir sogar ein Sofortprogramm aufgelegt und vorgestellt, um die Sicherheit in den Bahnhöfen noch weiter zu verbessern, weil das ganz wichtig ist.
Wenn ich da noch kurz hinzufügen dürfte, der Präsident der Bundespolizei, Herr Roman, war auch beim Gipfel anwesend. Also es war neben der Ebene Abteilungsleitung im BMI auch Herr Roman dort.
Nachfrage?
Ja, und zwar, das sind ja kommunizierende Röhren. Also das heißt, der Personalaufwand, der Aufwand der Bundespolizei, der Aufwand der Bahn, wenn man jetzt die Zugangsbeschränkung hätte, würde ja der Kontrollprozess an den Bahnhof verlagert, wo die Bundespolizei ohnehin ist. Da frage ich mich, ob Sie sich über diesen Punkt mal Gedanken gemacht haben, zum Beispiel bei dem Sicherheitsgipfel.
Also jetzt die konkrete Ausgestaltung, wie sie jetzt zum Beispiel in Spanien oder in anderen europäischen Ländern ist, war jetzt nicht Gegenstand der Beratung dort. Aber ich denke mal, Denkverbote wird es da auch nicht geben. Aber wie gesagt, Thema auf dem Sicherheitsgipfel war es nicht.
Herr Gebauer, dazu?
Ja, ich hätte eine Frage, die allgemein die Sicherheit in der Bahn betrifft. Nun war es ja so, dass bei diesem Vorfall ein junger Soldat, ein junger Fallschirmjäger, der aus Zweibrücken versucht hat, dem angegriffenen Kontrolleur noch zu helfen, also ihn auch medizinisch zu versorgen. Wie ist das eigentlich grundsätzlich? Das war ja auch ein junger Soldat, der im Rahmen dieses Programms freie Bahnfahrten für Soldaten dort mitgefahren ist. Sind die angewiesen in so welchen kritischen Situationen oder wenn es zum Beispiel zu Gewaltanwendungen kommt, dann einzugreifen? Gibt es da irgendeine interne Anweisung, die da vorliegt? Ich habe das einfach noch nie gelesen. Ich weiß zwar, dass es so Verhaltenskodexe gibt, wie man sich in der Bahn verhalten soll oder ob man dann eingreifen soll oder nicht. Ist mir nicht ganz klar, Herr Müller. Und dann noch eine andere Frage. Wird der junge Mann eigentlich für diesen Einsatz irgendwie belobigt? Kriegt er irgendeine Art von Anerkennung von der Bundeswehr dafür, dass er sich dort eingebracht hat?
Zum ersten Mal, die mitfahrenden Soldatinnen und Soldaten haben keine Vollzugsrechte, ich glaube, so heißt das im Sprachgebrauch, und können deswegen nicht im Rahmen von Vollzugsrechten tätig werden. Natürlich hat jeder Soldat, wenn er das Recht an die Uniform anhat, eine Wohlverhaltenspflicht und ist natürlich im Rahmen der Selbsthilfe und Selbstverteidigung einfach auch gemäß der rechtlichen Grundlagen ermächtigt, aber auch verpflichtet, zu helfen, das ist ganz klar. Es gibt dort aber keine Einzelanweisung, weil diese Pflicht des Wohlverhaltens und die Pflicht Einhaltung von Recht und Gesetz, Selbsthilfe, Selbstverteidigung gelten ja für jeden und das Recht für Soldaten, wenn sie die Uniform anhaben, wenn sie auch noch die Streitkräfte mit ihrer Uniform repräsentieren. Vielleicht das zur ersten Frage. Darüber hinaus kann ich aber noch auch zur ersten Frage sagen, wir erleben es ebenfalls von meiner Wahrnehmung aus relativ häufig, dass Soldatinnen und Soldaten, wenn sie vor Ort sind und was mitbekommen, durchaus dann auch einschreiten. Sie haben ja sowohl jährlich eine medizinische oder alle 2 Jahre eine Sanitätsausbildung und haben eine relativ gegenüber so der Normalbevölkerung einen relativ frischen Stand, was so Erste Hilfe und sowas angeht. Das hilft sicherlich auch. Und sie haben natürlich auch ich denke mal, auch durch das Tragen der Uniform auch dann dieser Anspruch, dieser Rolle und dieses Bild eines Soldaten gerecht zu werden. Also wir erleben das häufig, dass Soldaten einschreiten und oder auch Erste Hilfe leisten. Gibt ja auch den normalen Unglücksfall, wenn jemand zum Beispiel mal umfällt in der Bahn zum Beispiel. Das vielleicht zur ersten Frage. Und zur zweiten Frage, wir wissen von dem Vorfall. Ich habe aber noch keine Informationen jetzt vorliegen, ob der Soldat eine besondere Würdigung bekommt. Aus der Vergangenheit weiß ich, dass durchaus Würdigungen erfolgen. Das kann dann über im zivilen Bereich gibt es ja, ich glaube auch die Lebensrettungsmedaillen oder also wie die heißen, passieren. Oder im militärischen Bereich werden dann zum Beispiel auch für besondere Taten. Wir haben regelmäßig leider, muss man sagen, Verkehrsunfälle auf deutschen Straßen, wo Soldaten dazukommen, eben Erste Hilfe leisten. Und dann wird auch in Teilen durch die Kommandeure, das wird dann vor Ort entschieden, zum Beispiel das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze, Silber oder Gold verliehen.
Vielleicht eine Nachfrage dazu. Würden Sie es oder gibt es Überlegungen im Ministerium, vielleicht diese Wohlverhaltenspflicht noch durch, es muss ja keine Order sein, aber vielleicht noch mal durch eine Klarstellung zu unterstreichen? Also jeder, der viel Bahn fährt, weiß ja, dass Soldaten da mittlerweile wirklich fest zum Bild gehören. Das würde ja möglicherweise das Sicherheitsgefühl der anderen Passagiere auch unterstützen. Und gibt es, wenn Sie sagen, es gab viele Vorfälle, wo Soldaten in so welchen Situationen eingegriffen haben, haben Sie da auch eine Zahl vielleicht für 2025, wie oft das passiert ist?
Das war jetzt nur meine Wahrnehmung, weil wir ja auch die Würdigungen lesen oder auch die täglichen Meldungen, wenn das passiert. Verkehrsunfälle zum Beispiel mit Betroffenheit Bundeswehr, das kann ja dann auch sein, dass Betroffenheit heißt, ein Soldat kommt hinzu auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit. Und da ist es rein jetzt von mir eine subjektive Einschätzung gewesen. Zahlen muss ich gucken, ob wir was offiziell haben. Ich glaube, eine Sonderstatistik gibt es nicht, aber ich erkundige mich gerne nochmal. Und ein besonderer Vorgang ist mir nicht bekannt, weil ja, wir wissen, es gibt ja die gewisse Vollzugsrechte, die ja bewusst auch in gewissen Bereichen liegen, bei der Bundespolizei, bei den Landespolizeien. Und ich weiß, aber da bin ich auf dünnem Eis, vielleicht fragen wir nochmal das BMI, wenn ein Polizist zum Beispiel irgendwo mitfährt in Uniform, hat der andere Rechte und auch Pflichten als ein Soldat, weil es eben gesetzlich geregelt ist. Aber da würde ich jetzt gerne nochmal ans BMI abgeben wollen.
Nehme ich auf zu den konkreten Regelungen oder zu den, ja, kann ich da in dem Moment nichts sagen, aber können wir gerne nachliefern.
Dann wechseln wir das Thema, Herr Kollege, neues Thema.
Wladimir Jesewo, Deutsche Welle. Es hat am Wochenende in München eine Erklärung, die Frage ist ans Auswärtige Amt, es hat eine Erklärung des Außenministers gegeben zum Tod oder zum Mord an Alexei Nawalny, was heute zum zweiten Mal jährt. Es hieß unter anderem, dass Deutschland alle politische Hebel, die zur Verfügung stehen, nutzen würde, um Russland weiterhin zur Verantwortung zu ziehen. Frage ist, welche politische Hebel würde dann Deutschland nutzen in dieser Angelegenheit? Können Sie das konkretisieren, bitte?
Ich glaube, wir hatten dazu in den vergangenen Tagen auch viele Einlassungen des Ministers und Interviews. Ich würde Sie wirklich gerne darauf verweisen. Eines davon ist natürlich, dass es geht ja um die Vergiftung von Herrn Nawalny, diese nun der OVCW auch notifiziert wird, denn es ist ein schwerer Völkerrechtsverstoß. Und darauf würde ich Sie verweisen. Ansonsten behalten wir uns natürlich weitere Schritte vorsprechen, die dann aber auch sehr eng mit den Partnerstaaten, die wir haben, ab. Unter anderem natürlich vor allem mit den Staaten, die jetzt auch diese, ich nenne es mal, Attribuierung gemacht haben, dieses tödlichen Giftanschlags auf Herrn Nawalny. Zusatz?
Ich würde trotzdem nachfragen, um was geht es dann konkret? Werden Diplomaten ausgewiesen? Können wir mit weiteren Sanktionen rechnen? Was sind das die konkreten Hebel, von denen man spricht?
Also konkrete Sanktionen gegenüber Russland gibt es ja bereits in 19 bestehenden Sanktionspaketen, in dem 20. Sanktionspaket, das gerade in Absprache ist in der Europäischen Union. Insofern ist der Druck, der auf Russland lastet, natürlich aufgrund eines anderen Dossiers, nämlich des Angriffskriegs in der Ukraine, schon sehr stark, der wirtschaftliche Druck, um dort eine Verhaltensänderung und vor allem eine ernsthafte Verhandlung für den Frieden herbeizuführen. Ich habe Ihnen aber jetzt in Bezug auf dieses Einzeldossier keine weiteren Maßnahmen anzukündigen. Es sollte sich dort etwas ergeben in diese Richtung, würden Sie es natürlich erfahren.
Herr Gebauer dazu?
Ja, Herr Hinterseher, ich hätte auch noch mal eine Frage zu der Mitteilung. Wie lange verfügt denn Deutschland, beziehungsweise wie lange verfügen die anderen Staaten über die Erkenntnis, also über den chemischen Nachweis dieses Giftstoffes? Und die zweite Frage wäre, zumindest so hieß es am Wochenende von Beteiligten in München, auch die USA haben am Anfang bei dieser Untersuchung mitgemacht. Warum steht der Name USA am Ende nicht über oder unter der Erklärung bzw. der klaren Attribuierung, die ja besagt, dass Russland hinter dieser Vergiftung steckt?
Also ich würde dort auch noch mal einordnen sagen, und bitte sehen Sie es mir nach, dass wir an der Stelle, was dann die Details, Einzelheiten des Ganzen angeht, ein wenig schmallippig sind. Sie können sicher sein, dass wir uns sicher sind und genau deshalb gibt es eben diese öffentliche Attribuierung mit den beteiligten Staaten. Das hat der Außenminister ja auch bereits betont, dass es eben in den zuständigen Gremien jetzt um weitere Konsequenzen gehen muss. Aber ich bitte Sie noch mehr um Verständnis, dass wir vor allem vertrauliche Erkenntnisse, die ja dann wieder auch Rückschlüsse zuließen auf Fähigkeiten und interne Prozesse, hier nicht im Detail offenlegen können.
Aber diese Vertraulichkeit betrifft auch die Staaten, die an der Untersuchung beteiligt waren und warum sie dann später nicht mehr unter einer Erklärung stehen, das kann ich noch nicht so ganz unter dem Schirm Sources and Methods.
Also wir haben es weder dementiert noch bestätigt. Insofern müssten Sie, glaube ich, diese Frage an die vermeintlich oder mutmaßlich beteiligten oder nicht beteiligten Staaten richten, nicht an uns.
Darf ich vielleicht noch eine konkrete Nachfrage stellen? Und zwar warum, oder nee, die russische Seite hat sich ja schon fast erwartbar ein bisschen darüber lächerlich gemacht, über diese Erklärung und gesagt, das sei alles Mumpitz. Und hat aber auch gesagt, wir wollen uns die Ergebnisse genau anschauen. Wie werden die erklärenden Staaten, also welche Art von Transparenz wird man gegenüber Russland wahren oder wird man nur die Erklärung gegenüber der internationalen Organisation machen, der Russland ja, glaube ich, formal sogar noch angehört? Also das heißt, wie, also wird Russland irgendeine Gelegenheit bekommen, sich diese Ergebnisse auch mal anzuschauen, um diesen offenen Punkt, ob das nun also hanebüchend ist, ja oder nein, um das einmal zu klären?
Ja, also ich glaube, der Aspekt spielt sehr stark in den zuvor genannten hinein, dass natürlich Rückschlüsse auf die Analysefähigkeiten eben nicht möglich sein sollen. Und deshalb wird es mit Sicherheit die Möglichkeit geben, im Rahmen dieses Notifizierungsverfahrens, das ja dann auf die eigene Art und Weise innerhalb der OVCW verregelt ist, Einblick zu nehmen. Allerdings müsste ich Ihnen die Details dazu jetzt schuldig bleiben. Vielleicht gibt es noch was ich nachreichen kann, was jetzt, sage ich mal, die Transparenz oder Offenlegungspflichten dann auch berührt, die sich aus den entsprechenden internationalen Verpflichtungen, also Chemiewaffenverbot, dann ergeben.
Herr Jessen.
Herr Hinterseher, verfügt die Bundesregierung über nachbelastbare Hinweise oder Nachweise, dass Russland als Urheber, Ausführender oder Auftraggeber der Vergiftung anzusehen ist?
Ich glaube, da möchte ich Sie wirklich darauf verweisen, was der Minister gesagt hat, dass ist nun so, dass Russland ein Motiv hatte und die Mittel dazu hatte. Also diese Art der Attribuierung, die wir gemacht haben, führt diesen Beweis letztlich. Aber die Rückschlüsse, die würde ich Ihnen dann überlassen. Also noch einmal, es gibt diese Aussagen, Möglichkeit, Motiv und Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen. Insofern glaube ich, spricht das Sachverhalt und die Umstände sehr stark für sich. Und deshalb, aus diesem Grund, haben wir diese Attribuierung auch vorgenommen.
Möglichkeiten, Mittel und Motiv sind Indizien, aber keine Beweise oder Nachweise, richtig?
Ich habe gesagt, die Interpretation würde ich Ihnen überlassen, Herr Jessen.
Ein neues Thema, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank.
Pardon, war das noch dazu? Okay, ja, bitte.
Okay, Jonathan Fackow von The Pioneer. An Herrn Hamse und Herrn Hille, der Bundesfinanzminister Klingbeil trifft sich heute im E6-Format in Brüssel mit seinen Amtskollegen, unter anderem zum Thema Kapitalmarktunion. Im E6-Format ist ja auch Spanien dabei. Letzte Woche beim EU-Gipfel gab es ja ein Treffen gleichgesinnter Länder, da war Spanien nicht dabei. Deswegen die Frage an Sie beide, sehen Sie Spanien als gleichgesinnt beim Thema Kapitalmarktunion oder gibt es da eine Meinungsverschiedenheit zwischen Herrn Klingbeil und Herrn Merz?
Also ich will jetzt gar nicht im Detail nachzeichnen, warum dieses Format E6-Format ist. Fakt ist, dass sich die größten Volkswirtschaften Europas in diesem Format zusammengefunden haben auf Initiative von Frankreich und Deutschland. Das heißt aber nicht, dass irgendjemand anders ausgeschlossen ist, sondern dass diese sechs quasi darin vorangehen wollen, vor allen Dingen das Tempo in Europa zu beschleunigen, wenn es darum geht, Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und auszubauen. Und insofern, wie gesagt, ist davon niemand ausgeschlossen von diesen Gesprächen. Es wird ja auch heute und morgen der Rat der Finanzministerinnen und Finanzminister stattfinden. Und insofern gibt es da gute Gespräche. Wir sind natürlich auch im Austausch mit unseren spanischen Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann da jetzt ehrlich gesagt keinen Widerspruch oder dergleichen erkennen. Fakt ist, dass wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass wir Veränderungen in Europa brauchen und dass es dabei Tempo geben muss.
Ich sehe da keinen Ergänzungsbedarf.
Okay, dann eine Nachfrage. Bei dem Thema ist ja auch relevant die Möglichkeit einer sogenannten verstärkten Zusammenarbeit einiger weniger Staaten. Also sowohl Frau von der Leyen als auch der französische Präsident Macron haben das letzte Woche ins Spiel gebracht. Wie sieht die Bundesregierung das, wenn es jetzt keinen Fortschritt bei der Kapitalmarktunion mit allen gibt, sollte es dann eine Kapitalmarktunion einiger weniger Staaten geben?
Ich glaube, das Ziel ist ja weiterhin, dass wir da Einigkeit herstellen. Und wie gesagt, unser Anliegen zusammen mit anderen ist, dass wir dabei deutlich schneller werden. Ne? Also es gibt ja gewisse Vorschläge, die seit Jahren diskutiert werden. Da muss aus unserer Sicht jetzt auch oder vor allen Dingen angesichts der Weltlage Tempo reinkommen. Aber ich möchte jetzt auch ungern den Beratungen heute sowohl im E6-Format als auch im Rat der Finanzministerinnen und Finanzminister vorgreifen.
Dann neues Thema, Frau Pauli.
Eine Frage ans Familienministerium.
Thema Social Media Verbot und die Vorschläge jetzt der SPD, die ja doch noch mal sehr weitreichend sind und auch noch mal schärfer sind als das, was sich Frau Prien vielleicht vorstellen kann. Also für Kinder unter 14 vollständiges Verbot, klare Einschränkungen bis 16 Jahre. Wie sieht die Ministerin, wie sieht ihr Haus das? Und vor dem Hintergrund auch des CDU-Parteitages, es gibt ja durchaus auch Gegenstimmen in der CDU, für wie machbar halten Sie so etwas in der Koalition? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Erstmal ist das, wie Sie richtig gesagt haben, ein Vorschlag aus dem parteipolitischen Raum, so wie das Thema eben auch bei dem Parteitag eine Rolle spielen wird. Der CDU. Wie Sie wissen, derzeit erarbeitet eine vom BMBF-SFJ eingesetzte Expertenkommission Empfehlungen in genau diesem Themenbereich. Und natürlich beobachten wir aktuelle Entwicklungen da sehr genau. Das Thema ist der Ministerin auch sehr wichtig und sie hat sich dazu gestern Abend ja auch in der Tagesschau geäußert. Eine konsequente und wirksame Altersüberprüfung ist ein wichtiger Hebel, um Kinder und Jugendliche besser vor Angeboten und Inhalten zu schützen, die für das jeweilige Alter nicht geeignet sind. Und den Ergebnissen der Expertenkommission, die hierzu aber sehr konkrete Handlungsempfehlungen vorlegen wird, den kann ich natürlich nicht vorweggreifen.
Dann hatte ich Herrn Fechner dazu und Herrn Steiner. Herr Steiner auch. Sie hatten neuesten, dann war es Herr Steiner dazu.
Bitte. Ja, ich bräuchte für allerdings noch das Digitalministerium.
Dann müssen wir wechseln.
Gut. Ich würde trotzdem mit Herrn Hille anfangen im ersten Schritt, denn ich würde ganz gerne wissen, wie denn der Kanzler momentan auf diese doch für viele Familien sehr wichtige Thematik schaut. Sieht er dort akuten Handlungsbedarf, der möglicherweise auch dazu führen würde, ja, wie würde ich sagen, der Kommission vorzugreifen?
Herr Steiner, ich würde Sie gerne darauf verweisen, was die Kollegin ja schon ausgeführt hat. Die Tatsache, dass die Bundesregierung die Kommission eingesetzt hat, und zwar bereits im vergangenen Jahr, also relativ zügig nach Regierungsübernahme, zeigt ja gerade, was für eine große Bedeutung dieses Thema für uns hat, der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Und wir sind absolut klar, dass Kinder und Jugendliche dort konsequent geschützt werden müssen. Und genau aus diesem Zweck hat die Bundesfamilienministerin die Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt eingesetzt. Und die Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen. Es ist ja kein ganz einfaches Thema. Dementsprechend erschließt es sich, glaube ich, dass das auch ein bisschen Zeit braucht, bis man da dann eine gute Regelung gefunden hat. Und bis zum Sommer ist es ja nun auch nicht mehr so weit, auch wenn es im Moment beim Blick nach draußen noch etwas schwer vorstellbar ist.
Dann Nachfrage dazu, aber ans fachlich teilweise zuständige Digitalministerium. Es gibt Vorschläge, dass die EUDI-Wallet als eben Verifikations- oder Verifizierungsinstrument genutzt wird, ein System, auf das auch der Minister große Stücke hält. Da würde ich gerne wissen, wäre die EUDI-Wallet denn derzeit überhaupt in der Lage, im aktuellen Entwicklungsstand und im derzeitigen gesetzlichen Rahmen, so wie er von EU-Ebene auf deutsche Ebene heruntergeplumpst ist, diese Umsetzung überhaupt zu gewährleisten oder was müsste dort getan werden?
Ja, Herr Steiner, vielen Dank für die Frage. Auch ich möchte noch einmal an die Kommission bzw. auf die Kommission verweisen, die ja jetzt erst einmal ihre Arbeit abschließen muss, um daraus dann mögliche Handlungen abzuleiten. Und die konkrete Frage, die Sie jetzt gestellt haben, die ist natürlich ein Stück weit hypothetischer Natur, weil Sie jetzt dem Ergebnis der Arbeit der Kommission vorgreifen. Aber ganz grundsätzlich kann ich natürlich bestätigen, dass es denkbar ist und möglich ist, eine mögliche Altersüberprüfung auf Basis der EUDI-Wallet umzusetzen.
Herr Rinke noch mal dazu.
Ja, Frage an Herrn Hille und eigentlich auch ans Familienministerium. Was unterscheidet eigentlich deutsche Kinder von europäischen, also Kindern in anderen europäischen Staaten? Ich frage deswegen wegen der Kommission, weil andere Länder sich ja schon längst Gedanken gemacht haben. Und warum braucht eine Bundesregierung dann ein Jahr, um genau dieselben Themen, die sich andere Regierungen stellen und auch wie Australien zum Beispiel ja schon mal entschieden haben, nochmal zu stellen?
Herr Rinke, ich würde Ihren Blick gern noch mal darauf lenken, dass die Bundesregierung, ich habe ja auch das Datum gefunden, am 4.9. Wir sind im Mai, hat die Bundesregierung übernommen und Anfang September hat die Bundesregierung genau diese Kommission, die Expertenkommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt eingesetzt. Sie teilen möglicherweise außerdem die Auffassung, dass das kein ganz einfaches Thema ist und es von daher durchaus etwas Zeit braucht, wenn man eine sachgerechte, zielgerichtete und gute Lösung finden möchte. Das ist unser Ziel. Das Ziel ist, eine Strategie Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt zu erarbeiten und dass man dafür ein paar Monate in Anspruch nimmt, ist, glaube ich, nicht verwunderlich und nicht, wie Sie, Herr Rinke, gesagt haben, ein Jahr. Denn der Sommer ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht mehr so weit.
Ja, aber das war jetzt eigentlich nicht die Frage. Die Frage war, was die Kinder unterscheidet und ob man das dann nicht lieber, weil es ja sowieso am Ende um eine europäische Regulierung geht, auf europäischer Ebene untersuchen sollte.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, worauf Sie abheben. Mir ist keine Regelung innerhalb der EU, also in EU-Mitgliedstaaten, die es bisher gibt, bekannt. Allen geläufig ist die Regelung, die in Australien getroffen worden ist, aber das liegt meines Wissens noch nicht in Europa.
Darf ich noch eine Nachfrage stellen?
Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe noch mindestens 6 Fragesteller zu anderen Themen.
Bitte. Aber es kommt ein bisschen Leidenschaft in die Gruppe. Ist doch
ich habe noch eine Lernfrage, weil auch möglicherweise ja die Länder zuständig sind. Ich weiß gar nicht, an welches Ministerium ich mich da richten muss. Ist nach Auffassung der Bundesregierung, sind die Länder nicht auch gefordert, weil die doch die Aufsicht über die Online-Medien haben?
Herr Rinke, da kann ich Ihnen tatsächlich, was die föderale Struktur und Zuständigkeit angeht, nicht weiterhelfen. Ich kann nur sagen, dass natürlich es gut ist, wenn der Rahmen, in dem man sich auf eine Regelung verständigt, größtmöglich ist. Also, dass aus Deutschland dann ein Impuls möglicherweise für eine europäische Regelung ausgeht, das mag so sein, aber ein Schritt nach dem anderen. Wir sind jetzt in Deutschland dabei, mit dieser Expertenkommission eine Strategie Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt zu erarbeiten und wie das dann im staatlichen Gefüge innerhalb Deutschlands sozusagen ausbuchstabiert wird, das muss dann technisch, verwaltungsmäßig geregelt werden.
Ja, direkt nochmal dazu, Herr Hille. Frankreich plant ja nun zum 1.9. dieses Jahres ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige. Und genau das wird ja diskutiert, ob das mit EU-Recht überhaupt im Einklang zu bringen ist. Nun ist vom Zeitplan der Bundesregierung ja nicht davon auszugehen, dass bis dahin irgendeine gesetzliche Grundlage in Deutschland vorliegt. Inwieweit stimmt sich denn während dieses Kommissionsverfahrens die Bundesregierung darüber ab, ob ein französisches Vorgehen vielleicht für Deutschland sinnvoll wäre, nicht sinnvoll wäre, ob man einen anderen Weg gehen möchte, weil die sind Ihnen ja nun gesetzlich zuvorgekommen.
Frau Ferber, ich teile Ihre Einschätzung der zeitlichen Abläufe nicht ganz. Sie haben den September erwähnt für eine französische Regelung. Wir haben jetzt Februar. Die Expertenkommission legt ihre Ergebnisse bis zum Sommer vor. Das kann auch deutlich vor September sein, ohne dem jetzt vorzugreifen. Ich kann es nicht sagen, wann das konkret im Sommer sein wird. Aber da wäre durchaus perspektivisch möglich, bis dahin Maßnahmen ergriffen zu haben. Aber so weit sind wir nicht und von daher lassen Sie uns doch einen Schritt nach dem anderen gehen. Die Debatte, die wir in Deutschland gesellschaftlich wie politisch führen, ist sehr, sehr wichtig. Wird ja auch an den Fragen deutlich. Für uns ist klar, Schutz von Kindern und Jugendlichen hat höchste Priorität. Einerseits, andererseits ist der zu regelnde Gegenstand auch nicht so ganz trivial. Und wenn man dann Regelungen trifft, dann müssen die sitzen. Und dafür braucht es gegebenenfalls etwas Zeit. Und das ist, würde ich sagen, Kommission eingesetzt am 4.9. im vergangenen Jahr. Und Ergebnisse bis zum Sommer in diesem Jahr jetzt auch nicht allzu viel Zeit für so einen Sachverhalt.
Herr Steiner, mit der letzten Frage zu dem Thema.
Ne? Jetzt, genau. Ich würde an der Stelle versuchen, das Verbraucherschutzministerium auch noch dazu zu befragen, denn der Digital Fairness Act ist ja das nächste europäische Gesetzgebungsvorhaben, was in dem Kontext überhaupt eine Rolle spielen könnte, abgesehen vom Digital Omnibus, in dem das aber nicht vorgesehen ist. Ich würde gerne wissen, inwiefern ist Frau Hubig jetzt dafür, will ich sagen, spezielle kinderschützende Normen noch mit aufzunehmen im Rahmen dieses Prozesses? Oder gibt es eigentlich gar keine kinderspezifischen Normen, die notwendig sind? Und wäre die Durchsetzung nicht für alle Nutzer sozialer Netzwerke die sinnvollere Alternative?
Ich möchte Sie ungern zum dritten Mal auf die Kommission verweisen, aber ich tue das jetzt an dieser Stelle. Die Ministerin hat sich außerdem in der Vergangenheit mehrmals schon ihrer Auffassung zu einer Altersgrenze für Social Media geäußert. Auch darauf verweise ich Sie gerne.
Ich frage trotzdem nach, da ich eben nicht nach den Einschätzungen der beim BMFSFJ, noch komplizierter geworden, angesiedelten Kommission, sondern der bei Ihnen liegenden Grundzuständigkeiten für den Digital Fairness Act gefragt habe, als kommendes Gesetzgebungsinstrument, was ja viel weiter geht. Es geht ja vor allem um Fragen des Verbrauchervertragsrechts. Da würde ich gerne wissen, sehen Sie dort kinderspezifischen Handlungsbedarf oder würden Sie sagen, dort gibt es allgemeinen Handlungsbedarf? So hatte ich Sie bislang verstanden.
Auch in Bezug auf den Digital Fairness Act hat sich die Ministerin schon geäußert. Darauf verweise ich Sie auch gerne.
Herr Rusch, neues Thema.
Ja, die Frage richtet sich an Herrn Hille und Herrn Müller. Der Bundeskanzler berichtete in seiner Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz von Gesprächen mit dem französischen Präsidenten über eine europäische nukleare Abschreckung. Jetzt meine Frage, wie konkret waren die Gespräche? Gibt es da bereits konkrete Ideen, wie der europäische Atomschirm aussehen könnte und auch die Einbettung in den bestehenden US-Atomschirm?
Also Herr Rusch, vielen Dank. Das gibt mir die Gelegenheit, das noch einmal etwas zu kontextualisieren. Für uns ist die Lage so, dass angesichts der weltpolitischen Lage sich die Bundesregierung zur fortgesetzten Notwendigkeit der nuklearen Abschreckung bekennt. Und die Bundesregierung will den europäischen Pfeiler der Abschreckung stärken und führt dazu strategische Gespräche mit Frankreich. Ziel der Gespräche ist es, auszuloten, wie enger zusammengearbeitet werden kann bei der nuklearen Abschreckung. Die Gespräche stehen, danach haben Sie gerade ja auch gefragt, ganz am Anfang. Und es ist klar, dass es keine schnellen Ergebnisse zu erwarten sind. Dabei geht es nicht um den Ersatz des US-amerikanischen Schutzschirms, sondern um dessen Ergänzung und Stärkung. Bei der nuklearen Abschreckung der NATO spielen die USA eine zentrale Rolle. Das ist so und das soll auch weiterhin so bleiben. Da hält die Bundesregierung weiter klar dran fest.
Nachfrage. Also gab es bereits Gespräche mit den USA dazu und wie denkt Washington über diese Pläne?
Ich habe Ihnen gerade ja gesagt, mit wem wir dazu jetzt Gespräche führen. Mit den USA sind wir innerhalb der NATO natürlich regelmäßig in Formaten und natürlich auch am Rande beispielsweise der Münchner Sicherheitskonferenz im Gespräch, sodass da kein jetzt besonderer Anlass zu besteht. Wie gesagt, die Gespräche mit Frankreich stehen ganz am Anfang. Ohne jetzt zu sehr den großen Bogen über die MSC nochmal zu spannen, ist uns ja allen klar, dass wir in einer Zeit der Neuordnung stehen und insbesondere auch einer Zeit der Stärkung der Europäischen Union und der europäischen Komponente in der NATO. Und in diesem Gesamtkomplex sind auch diese Gespräche, die Deutschland mit Frankreich angefangen hat, zu führen, zu sehen.
Herr Rinke.
Ja, Herr Müller, ich würde Sie auch gerne zu dem Thema befragen, wie sinnvoll hält denn der Verteidigungsminister diese Gespräche? Seine öffentlichen Äußerungen hatten den Eindruck erweckt, dass er das nicht als besonders sinnvoll ansieht.
Der Minister hat sich ja am Rande der MSC dazu geäußert zu dieser Frage und hat auch die Grundzüge betont, auch die gerade nochmal der Rechtssprecher betont hat. Deswegen habe ich hier nichts weiter hinzuzufügen.
Führt er selber dann auch Gespräche auf seiner Ebene? Das wäre ja zwischen Verteidigungsministern vielleicht bei dem Thema durchaus sinnvoll.
Also der Minister führt ja vielfältige Gespräche zu aller möglichen Themen mit seinen Partnern und Verbündeten. Details habe ich hier nicht mitzuteilen.
Herr Jessen.
Herr Hille, ist europäische Abschreckung EU-europäische Abschreckung oder geografisch europäische Abschreckung? Weil dann müsste man ja eigentlich auch mit Großbritannien reden.
Herr Jessen, ich würde da jetzt nicht in eine solche Detaildifferenzierung gehen. Klar ist, dass sich Dinge auf der Welt im Moment neu ordnen, dass sich Europa, Sie werden dem Bundeskanzler in München ja auch zugehört haben, stärker vergewissert, dass es selbst für sich zuständig ist und auch seine Sicherheit besser selber organisieren und verantworten muss. Und in diesem Zusammenhang sind all die Aktivitäten, die da derzeit laufen, zu sehen. Und da würde ich jetzt erstmal zu diesem Zeitpunkt keine Differenzierungen zwischen politisch oder geografisch Europa machen.
Gut, wenn Sie keine Differenzierung machen wollen, das würde doch aber zwangsläufig bedeuten, dass man nicht nur mit Frankreich als der relativ großen europäischen Atommacht redet, sondern mit Großbritannien, die das gleichermaßen ist, spricht. Oder ist das eine falsche Logik?
Das ist keine falsche Logik, Herr Jessen, aber gerade war ja hier das Thema Gespräche mit Frankreich. Das eine schließt das andere ja nicht aus, ohne dass ich da irgendwelche Ankündigungen jetzt mache. Aber Sie fragen ja manchmal etwas apodiktisch sozusagen. Im Moment, und das hat der Bundeskanzler am Freitag in München gesagt, hat er Gespräche mit dem französischen Präsidenten angefangen zu diesem Thema. Das bedeutet nicht, dass man zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, nicht auch mit anderen Partnern und Verbündeten spricht. Aber jetzt gerade ging es um die Frage Deutschland-Frankreich.
Neues Thema, Herr Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Vielleicht eher anschließend an den Themenkomplex MSC. Was für ein Fazit zieht die Bundesregierung denn aus der Münchner Sicherheitskonferenz, sowohl mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine als auch auf die transatlantischen Beziehungen?
Naja, Sie haben das ja wahrscheinlich verfolgt, Herr Fechtner. Die MSC war auch in diesem Jahr mal wieder zentraler Ort des transatlantischen Meinungsaustauschs. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland, dass ein solches Treffen traditionell bei uns in Deutschland in München stattfindet. Wir sind sowohl mit dem Verlauf wie auch den Gesprächen und, wenn man so will, den Ergebnissen zufrieden. Für uns lag der Schwerpunkt auf der europäischen Verteidigungsfähigkeit und der Souveränität, der Ausrichtung des transatlantischen Verhältnisses und der Gestaltung von globalen Partnerschaften und natürlich auch auf der weiteren Unterstützung der Ukraine. Neben den Hauptpanels, ist Ihnen ja auch bekannt, gab es ja eine Reihe bilateraler oder auch tri- oder multilateraler Gespräche. Da ist ein großes Thema im Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten natürlich zuvorderst die Unterstützung, die weitere Unterstützung der Ukraine gewesen. Der Bundeskanzler lässt da ja überhaupt keine Zweifel aufkommen, dass Deutschland steht unmissverständlich weiterhin stark an der Seite der Ukraine. Die Ukraine kann sich weiterhin auf unsere Unterstützung verlassen. Das ist auch ein fortgesetztes Signal sozusagen, das man immer wieder geben kann. Und was das transatlantische Verhältnis angeht, da haben Sie ja auch dem Bundeskanzler vermutlich zugehört am Freitag. Er hat das Angebot zu einer Erneuerung der transatlantischen Beziehungen gemacht, hat betont, dass wir in einer Zeit der Großmächte als verlässlicher Alliierter und Partner bereitstehen, mehr Verantwortung zu übernehmen, vor allem auch durch eine Stärkung des europäischen Pfeilers in der NATO. Und der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, dass die USA und Europa zusammen stärker sind und die NATO als stärkstes Bündnis der Geschichte für uns gemeinsam einen Wettbewerbsvorteil bietet. Das sind so die Leitplanken oder, wenn man so will, das Koordinatensystem, in dem das stattfindet.
Dann vielleicht noch die Nachfrage zu dem Thema Iran. Da gab es ja auch am Rande der MSC eine Großdemo. Was für eine Rolle hat das bei der Konferenz gespielt, auch für die Bundesregierung?
Das haben wir natürlich wahrgenommen. Das ist ein starkes Zeichen der Bevölkerung oder auch der Exil-Iraner, die da demonstriert haben. Aber jetzt konkrete Auswirkungen auf die MSC kann ich Ihnen jetzt hier keine berichten.
Dann Herr Esipov, Herr Gebauer, Herr Rinke und dann machen wir Schluss für heute.
Eine Frage zur Unterstützung der Ukraine. Die Vertreter der Ukraine haben das Thema Taurus angesprochen in München bei der Konferenz. Wäre Deutschland jetzt bereit, Ukraine mit Taurus zu unterstützen? Oder wenn nicht, was sollte passieren, damit Deutschland bereit wäre, Taurus an die Ukraine zu liefern?
Zu Taurus habe ich Ihnen keinen neuen Sachstand mitzuteilen. Wir haben verschiedenste Initiativen, um die Ukraine auch mit weitreichenden Waffensystemen auszustatten. Unter anderem, dass weitreichende Flugkörper in der Ukraine gebaut werden mit deutschen finanzieller Unterstützung. Und zum Thema Taurus habe ich nichts mitzuteilen.
Verstehe ich das richtig, dass Deutschland Taurus nicht liefern würde an die Ukraine?
Ich habe Ihnen zum Thema Taurus keinen neuen Sachstand mitzuteilen.
Und ich darf vielleicht noch einmal ergänzend darauf hinweisen, dass Sie ja sicher auch verfolgt haben, dass wir seit längerer Zeit keine Angaben mehr zu ganz konkreten Waffensystemen und ähnlichen Spezifikationen machen, aus gutem Grund.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Herr Gieber?
Ja, Herr Hiller, vielleicht zum Themenkomplex MSC zwei Fragen. Die eine Frage ist, regelmäßigen Teilnehmern dieser Veranstaltung fiel auf, dass zwar das Bundeskabinett und auch die Bundeswehr sehr breitflächig vertreten war. Wer allerdings fehlte, war der Kanzleramtsminister Herr Frey. Warum hat er nicht an dieser Veranstaltung teilgenommen, was eigentlich so eine Art Tradition ist? Und die zweite Frage ist, Sie haben ja gerade die Rede von Minister Rubio angesprochen. Da gab es ja verschiedene Interpretationen. Ich würde Sie gerne mal nach einer Bewertung fragen. Die USA verlangen ja nach oder haben sich gewünscht, dass sie nur mit Alliierten zusammenarbeiten wollen, die frei von Schuld und Scham sind. Beide Begriffe sind gerade in Deutschland sehr stark verbunden mit der Erinnerung an den Holocaust und sozusagen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und auch im Dritten Reich. Ziehen Sie da eigentlich eine Verbindung? Haben Sie eine Erklärung dafür, was damit eigentlich gemeint sein soll, mit Ländern, die keine Schuld und Scham, die sich nicht mehr gefesselt von Schuld und Scham fühlen?
Herr Gebauer, ich freue mich, dass Sie die Rolle des Bundeskanzleramtsministers so hoch schätzen. Das nehme ich erfreut zur Kenntnis. Mir ist allerdings keine Tradition bekannt und auch keine Verpflichtung oder dergleichen zur Teilnahme an der MSC. Sie haben selber ja schon gesagt, die Bundesregierung war höchstrangig, angefangen mit dem Bundeskanzler und einer ganzen Reihe von Ministerinnen und Ministern vertreten, bei denen, die hauptsächlich zuständig sind für die Themen, um die es da geht, sodass da jetzt, also ich in unserer Mannschaftsaufstellung keine sozusagen nicht besetzte Position wahrgenommen hätte. Aber ich richte es dem Bundeskanzleramtsminister gerne aus.
Man hat ihn vermisst.
Dass Sie ihn da vermisst haben. Und zum zweiten Teil der Frage. Ich werde jetzt nicht in eine Exegese der Rede des amerikanischen Außenministers und auch keiner anderen Rede einsteigen und da Deutungen vornehmen. Das wird Sie nicht zufriedenstellen, aber das werde ich nicht tun.
Herr Rinke dann mit der letzten Frage heute.
Die Frage richtet sich an Herrn Hinterseher und Herrn Müller, schließt eigentlich direkt an. Es gab nach der Rede von Rubio eine Diskussion darüber, warum die Minister eigentlich aufgestanden sind und stehende Ovationen für Rubio gegeben haben. Das ist durchaus umstritten, gerade nach dem Inhalt der Rede von Herrn Rubio. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum Ihre Minister da eigentlich aufgestanden sind, was ja normalerweise nach Reden doch eher ungewöhnlich ist.
Also ich kann Ihnen das gerne einordnen, würde aber am liebsten auf die Aussagen des Ministers selbst verweisen, dem diese Frage heute Morgen gestellt wurde im Deutschlandfunk. Ich glaube, da können Sie das gut nachhören.
Und Herr Pistorius?
Ich habe dazu nichts konkret mitzuteilen. Ich weiß aber nur, ich war nicht selber nicht vor Ort, dass wohl der gesamte Saal aufgestanden ist. Und deswegen habe ich dazu aber keine Teilinformationen, die ich jetzt verteilen kann.
Also das ist jetzt keine inhaltliche Übereinstimmung?
Ich habe dazu aktuell nichts vorliegen. Tut mir leid.
Dann sind wir durch, haben ein bisschen länger gebraucht, aber es gab ja auch eine Fülle von Fragen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Gute Woche.
answer.